Der war zunächst kein Fan von Jesus. Der hat zwar, ist mit Jesus aufgewachsen. Er hat dieses ganz andere Leben von Jesus gesehen. Aber insgesamt hat die Familie Schwierigkeiten gehabt. Wo geht das Ganze hin? Zeitweise haben sie sogar geglaubt, er ist verrückt. Ja. Aber dann hat Jakobus ein Bekehrungserlebnis nach der Auferstehung gehabt, weil Jesus ist diesem Jakobus, er dürfte der Älteste von den anderen Söhnen und Kindern gewesen sein, begegnet. Und dann hat es beim Jakobus Klick gemacht. Und wir sind jetzt da im Jakobusbrief ungefähr 10 Jahre nach der Auferstehung, nach Pfingsten, nach der Himmelfahrt, vielleicht 12, vielleicht 15 Jahre. Es ist einer der ältesten, wenn nicht das älteste neutestamentliche Dokument, das wir haben. Und dieser Jakobus ist in Jerusalem mittlerweile von einem Kritiker zu einer Säule in der Gemeinde geworden. Also er wird in der Apostelgeschichte erwähnt als einer der Säulen. Er hat auch in Apostelgeschichte 15 hat er diese Konfliktsituation, also dieses Konzil gemanagt, gut gemanagt und das letzte Wort gesprochen. Also Jakobus hat's begriffen und er war einer der Säulen. Und er hört in Jerusalem Signale von den zerstreuten judenchristlichen Gemeinden, die es da und dort gegeben hat, die nicht beruhigend waren, dass sich der Glaube in diesen Gemeinden, in dieser Zerstreuung, ja, gar nicht so optimal äußert und entwickelt. Und Jakobus hat Sorgen. Und wir haben mittlerweile einiges schon gehört vom gelesen im Jakobusbrief, wohin die Sorgen geht, dass man Unterschiede macht zwischen Arm und Reich, dass es viele praktische Nöte gibt. Also der Glaube, den er bei seinem Bruder Jesus kennengelernt hat, der ganz anders war, das deckt sich nicht mit den Signalen von denen, die jetzt irgendwo in der Zerstreuung sind. Und Jakobus greift zur Feder und er schreibt den Jakobusbrief und bringt da alle möglichen Zonen, Themenzonen immer wieder ins Gespräch, die er halt so gehört hat. Und im Prinzip können wir uns jetzt da einordnen. Wir sind auch so in der Zerstreuung, wir sind halt dann die in der Großfeldsiedlung, ja. Und der Brief gilt genauso für uns. Und ich möchte jetzt lesen. Jakobus Kapitel 2, nehmt eure Bibel bitte und schlagt es von Vers 14 auf, so wie ausgemacht. Was haben wir da? Ja. Und er wird beinhart messerscharf mit seinen Worten. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, sagen wir ja alle irgendwie, und hat doch keine Werke? Kann denn dieser Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester zum Beispiel ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt, also mitten Not in euren Kreisen, und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch. Aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist. Was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben. Und jetzt kommt ein sehr zentraler Satz im Jakobusbrief. Wenn er, nämlich der Glaube, keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Da wird dann einer sagen, du hast Glauben, ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken. Und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran. Ach, die Dämonen glauben's und zittern sogar. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, oder man könnte auch sagen, du oberflächlicher Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Und dann bringt er ein Beispiel, eigentlich zwei Beispiele. Wurde nicht Abraham, unser Vater, also Vater des Glaubens, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde. Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch Glauben allein. Ist nicht ebenso die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm, damals in Jericho, und auf einem anderen Weg entließ? Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Also wir beschäftigen uns heute mit echten Glauben und nicht mit so einem billigen Light-Glauben, mit so einer Light-Version. Ich habe also alle Light-Versionen, ich habe eine Aversion gegen Light-Versionen. Ja. Also da gibt's Light-Cola, also mein Deutschprofessor hat gesagt, Elefanten-Lulu, das ist Cola, also das richtige Cola, ja. Aber die Light-Version, das ist schon mal gar nichts, ja. Ich habe Schwierigkeiten mit Light-Versionen. Da gibt's so Light-Software-Pakete, so leichte. Aber die vermitteln nur so ein bisschen eine Idee von dem, worum es eigentlich geht. Ich mag das nicht, ja. Also irgendwie so ein bisschen eine Idee. Und wenn wir als Gemeinde so eine Light-Version nur darstellen von dem, worum es eigentlich geht, ja, dann können wir eigentlich weggeschüttet, wie das Cola. Ich schütte es nicht weg jetzt, aber Jakobus hat Sorge. Und diese Sorge, die könnte man über 2000 Kirchengeschichte bis heute, sollte man eigentlich sehen. Es gibt sowas wie einen trügerischen, billigen Glauben, so eine Art gelebte Light-Version, und Gott behüte uns vor dieser Light-Version. Eine Light-Version, die keinen wirklichen Unterschied macht zwischen im Leben. Und genau das möge in unseren Reihen nicht passieren. Ich habe da gelesen von so einem Comic, Werbeschild eigentlich, von einer Gemeinde, also nur eine Light-Version Gemeinde. Und das Comic, die machen so ein Werbeschild, und sie laden ein mit folgenden Attributen, ja. 24% weniger Verpflichtungen, ja, für die Gemeinde, ja. 15 Minuten Predigten, ja. Also da sind wir also auf der sicheren Seite, zumindest wenn ich predige. Dann 45 Minuten Gottesdienste. Sie bieten Light-Version an in dem Comic. Wir haben nur 8 Gebote. Frei nach deiner persönlichen Wahl noch dazu, ja. Das wird billig. Wir bieten Gemeinde genau nach deinen Wünschen, ja. Das schleicht sich aber so schnell ein. Light-Version glauben, bei jedem Einzelnen. Wir machen so quasi Abspeckungen und es geht heute um eine Sorge von Jakobus, die über 2000 Jahre besteht, dass wir lernen oder bemüht sind, einen echten, authentischen Glauben zu leben. Schon im vorigen Jahrhundert hat ein dänischer Philosoph, der Søren Kierkegaard, also irgendwo vom Norden zumindest, ein Däne. Und es hat ihm schon geschmerzt, wie die Kirche oder die Kirchen eigentlich so eine Light-Version auf einem Trampelpfad wählen. Und er hat manchmal so satirisches Talent gehabt. Und ich möchte Folgendes vorlesen. Er vergleicht die Gemeinde und hoffentlich nicht unsere, ja, mit einem Art Gleichnis von Entenhausen. Ja. Und er sagt, es war am Sonntagmorgen und alle Enten kamen pflichtbewusst in die Kirche. Ja, da hinten so rein, watschelten durch die Türen und den Gang zu ihren Kirchenbänken. Ja, jeden Sonntag selbes Platzerl und so weiter. So watscheln sie die Enten dorthin, wo sie sich bequem hockten. Als sich alle gut eingerichtet hatten und die Lieder gesungen waren, haben wir auch gerade hinter uns, watschelte der Entenprediger, der Entenpfarrer zu seiner Kanzel und öffnete die Entenbibel und las. Und Enten, ihr habt Flügel und mit Flügeln könnt ihr wie Adler fliegen. Ihr könntet in den Himmel aufsteigen. Benützt eure Flügel. Es war eine wunderbare, erhebende Entenpredigt. Und so quakten alle Enten ihre Zustimmung mit einem herzlichen Amen. Ja. Und dann plumpsten sie von ihren Kirchenbänken und watschelten nach Hause. Solche Gemeinden leben in einer großen Gefahr. Und ich würde sagen, im Leben vieler Gemeindebesucher, wahrscheinlich auch in unseren Reihen, der Text gilt für uns, gibt es eine gefährliche Kluft zwischen Bekenntnis und zwischen Handeln im täglichen Leben. Jakobus schreibt in Vers 20 in unserem Text, schaut's rein, ich habe da die Luther 2,17. Willst du aber erkennen, du oberflächlicher Mensch, dass der Glaube, ja, das Bekenntnis, ohne Werke, Taten, tot ist, vergiss es, ja, nichts wert, Leid. Der Jakobus möchte glasklar herausstellen, was einen echten Glauben ausmacht. Und er beleuchtet in dem Text, also in unserem heutigen Text, präzise den Zusammenhang, die Beziehung zwischen Glauben und, zwischen was? Werken, wie könnte man sonst sagen, statt Werken? Bitte? Taten zum Beispiel, ja. Das ist das, was bei Jesus immer wieder erwähnt wird, ja, dass auch seine Predigt, seine Verkündigung, das hat sich total gedeckt, perfekt gedeckt mit seinen Taten. Und seine Taten waren so schreiend positiv für die Umwelt, dass sie wirklich herausgefordert haben. Und ich würde sagen, nur wo diese Lehre, die uns der Jakobusbrief gerade auch im Kapitel 2 vermittelt, verinnerlicht wird in unseren Reihen, da sind wir gewappnet vor einer Gemeinde, so quasi Light-Version. Lätscherte Light-Version. Und das deckt sich mit vielen anderen Warnungen in der Bibel. Jesus sagt zum Beispiel in Lukas 6, was nennt ihr mich Herr? Herr, und tut nicht, was ich euch sage. Und so gibt es eine ganze Menge Beispiele. Im ersten Johannesbrief, also schreibt der Apostel Johannes, und daran merken wir, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das da, kommt erst, und daran merken wir, dass wir ihn erkannt haben, Jesus und den Herrn, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, wisst ihr, was das ist, laut Apostel Johannes, was der ist? Erster Johannesbrief. Der ist ein Lügner. Ja? Also täuscht euch nicht. In dem ist nicht die Wahrheit. Und wer aber sein Wort hält, ja, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Jakobus schreibt da weiter in Kapitel 2, Vers 14. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, aber keine Taten? Kann ihn etwa dieser Glaube retten? Kann ihn dieser Glaube retten? Frage an euch. Der Glaube rettet doch, schreibt doch der Paulus. Ja? Aber habt ihr gemerkt, dieser Glaube, ja? Also, das ist ein oberflächlicher Glaube. Auf den ersten Blick scheint es so, als würde Jakobus sagen, dass der Glaube allein nicht rettet. Das kann man aber auch nicht sagen. Es scheint auf den ersten Blick so, als würde der Mensch durch seine Taten gerechtfertigt, also vor Gott gerechtfertigt und gerettet werden. Und nicht durch den Glauben allein. Ist Paulus und Jakobus ein Widerspruch? Weil Paulus sagt in Römer 3, das können viele auswendig, so halten wir nun dafür, das ist eine Zusammenfassung eigentlich schon in Römer 3, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch Glauben. Und der Jakobus sagt, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, tot in sich selber. Also wie passt das jetzt zusammen? Ist das nicht ein Widerspruch? Der Luther ist an dem irgendwie fast gescheitert, oder der hat das nicht in die Reihe gebracht. Und der hat dann versucht, den Jakobusbrief, weil das hat ihm gar nicht gepasst. Ich glaube, irgendjemand hat eh schon gepredigt, eine strohene Epistel, ein strohener Brief, ja. Da man ganz hinten so quasi verstecken, ja. Das war, der hat, weil Luther hat, seine große Erkenntnis war, durch Gnade sind wir errettet. Und das war auch wichtig und ein Anliegen des Paulus, die Juden, die so auf die Gesetzeswerke, auf das Einhalten von jedem tüpfrigen, von sogar menschlich gemachten Gesetzen zum Teil, alles aufgebaut haben, Paulus zeigt, es kommt nicht auf das an. Der Glaube rettet. Hört's auf mit der Gesetzlichkeit. Und der Luther, der ein Augustiner, ein katholischer Augustinermönch war, dem ist es durch den, also wirklich durchs Herz gegangen. Diese ganzen Werke und mein Versuch, um gerettet zu werden durch Werke, Gott zu gefallen, Paulus zeigt, das ist nichts nütze. Die Rettung kommt durch das volle Vertrauen, durch den Glauben. Ohne Gesetzeswerke. Das war die große Erkenntnis des Luther. Verständlich auch aus seiner Zeit. Und wir sind ein bisschen da in unserem Land, also auch von dem irgendwie geprägt, von tue, vielleicht wirst du dann gerettet. Das ist so, haben wir viele aus der Kindheit und Religionsunterricht und was auch immer mitgenommen. Aber Jakobus hat eine andere Sorge, dass jemand sagt, ich glaube, aber es ist ein billiger Glaube und das äußert sich nicht im Ausdruck von Werken der Dankbarkeit. Paulus sieht die Rettung, also auf der Zeitachse, bei Paulus geht es um die Situation vor der Bekehrung. Denk ja nicht, dass du durch Werke gerettet wirst. Jakobus steigt woanders ein. Er spricht Gläubige an, die behaupten, sie glauben und die es dann billig nehmen. Da muss man aufpassen. Weil wir betonen auch sehr stark, würde ich sagen, als Protestanten, der Glaube rettet, aber die praktische Auswirkung, die nehmen wir dann billig. Und da sind wir bei der Light-Version. Und da müssen wir aufpassen. Und um das geht's dem Jakobus. Jakobus plädiert für die absolute Notwendigkeit von Taten nach der Bekehrung. Weil sonst war das keine Bekehrung. Sonst war das keine Herzensauslieferung. Und Paulus kämpft gegen eine falsche Werksgerechtigkeit, wie es im Judentum zum Beispiel üblich war. Okay. Ich glaube, das ist wichtig, das zu unterscheiden. Wobei das ganze Neue Testament unzählige Beispiele bringt, dass der gelebte Glauben eine Auswirkung, eine ethische Auswirkung hat. Also das in der praktischen Umsetzung hat Glaube Früchte zu zeigen. Schon der Johannes der Täufer hat gepredigt, war einer der der ersten, die uns im Neuen Testament auftauchen, und er sagt, tut rechtschaffene Werke der Umkehr, der Buße. Also da geht's um Werke, zeigt's, dass ihr umgekehrt seid. Und selbst der Paulus schlägt in dieselbe Kerbe wie der Jakobus. Die waren ja, das sind keine Widersprüche. Paulus sagt ja unzählige Mal, dass Gott zum Beispiel jeden nach seinen Werken vergelten wird. Römer Kapitel 2, Vers 6. Oder dass wir, Römer 14, Rechenschaft geben, vor Gott ablegen müssen, nach dem, was wir getan haben. Und er spricht von, wir alle werden unseren jeweils seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend unserer Mühe. Ja? Also Glaube ist, ohne Glaube geht's nicht, sagt er. Aber auch Paulus weiß, es muss Folgen haben. Es Glaube, dem folgt sowas wie eine ethische Demonstration des Glaubens. Und das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil des Christentums. Also Paulus betont Gnade und Glauben, Jakobus betont Handeln oder Werke. Also Jakobus bringt, um es noch deutlicher zu machen, ein schockierendes Beispiel von Vers 15 an. Und er sagt dort, wenn ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist, also in einer, also ganz ärmlich da sitzt in euren Versammlungen und es ihnen an der täglichen Nahrung mangelt, also wenn es da wirklich Not gibt in euren Reihen, ihr dort in der Zerstreuung, und jemand von euch ihnen sagt, geh hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Das kann ja nicht so gehen, das kann es ja nicht sein. So dürfen doch und können doch Glaubensgenossen nicht handeln. Das, wenn das passiert, stimmt etwas grundlegend nicht mit dem Glauben. Jakobus fragt zu Recht, was nützt das? Ja. Und die einzige richtige Antwort ist, gar nichts. Ja. Und darum schlussfolgert er, so ist der Glaube ohne Taten tot in sich selber. Mausetot. Ja. Und da müssen wir schon aufpassen. Also ich habe da als nächstes hergeschrieben, Achtung, Selbsttäuschung. Weil wir uns so leicht selbst täuschen können. Übrigens, also wir Menschen, wir neigen alle dazu, viel zu selbstgerecht zu sein, uns selber zu täuschen. Einer der selbstgerechtesten war dieser Rousseau, irgendwie einer der Väter der Aufklärung. Der hat ja geglaubt, dass er, und das hat er wiederholt zum Ausdruck gebracht, dass er der erste Freund der gesamten Menschheit ist. Ja. So hat er sich gesehen. Und wenn man sich das Leben, also er schreibt von sich, ich bin zum Lieben geboren. Ja. Und er hat die Liebe beharrlicher gelehrt als die meisten Prediger. Ja, er hat sich gut ausdrücken können. Er sagt einmal, ich habe mir da aufgeschrieben, mit eigenen Augen, über sich selbst, mit eigenen Augen, meine Natur, mein Charakter, meine Moral, meine Neigungen, meine Vergnügungen, meine Gewohnheiten. Wer das alles untersucht, wird entdecken, dass ich ein ehrlicher Mann bin und es verdient hat. Ja, also, aber wie ist Rousseau wirklich zur Menschheit gestanden? Also wir neigen also dazu, uns viel besser, also uns zu täuschen. Ja, sein Vater hat für ihn nur bedeutet, also da war nur das Erbe interessant und sein einziges Interesse seinem verschollenen Bruder hat gegolten, dass er an das Familiengeld kommt. Alle seine Kinder hat er in so ein, Siechenheim oder so abgegeben, wo die Chance war, wo die meisten nach in den ersten Jahren verstorben sind. Und er sagt Menschenfreund. Also man kann sich täuschen. Aber bei Rousseau lassen wir das. Aber ich muss jetzt ein ganz anderes Beispiel nehmen, den John Wesley. Ja? Und das wird euch vielleicht wundern. Also der Bruder von Charles Wesley, bevor er ein Gläubiger war, war er ein Geistlicher und Missionar sogar. Und der hat mit all seinen Kräften also gearbeitet. Auch da, so kann man sich täuschen. Und er hat den größten Teil des griechischen Neuen Testaments hat er auswendig gelernt. Er hat ein ganz diszipliniertes Andachtsleben geführt. Darum haben sie ja später Methodisten, hat man sie später Methodisten genannt, also die Wesley-Brüder und den Whitfield und so weiter. Als Missionar hat er unter den amerikanischen Ureinwohnern gearbeitet, hat auf dem Erdboden geschlafen. Um sein Verdienst vor Gott zu steigern, in der Hoffnung von Gott angenommen zu werden. Und dann ist dieser vielleicht bist du so einer, der in dieser Hoffnung lebt, um eines Tages von Gott angenommen zu werden. Und dann ist dieser denkwürdige Tag gekommen, an dem er begonnen hat, allein auf Christus zu vertrauen, auf die Heilstatsachen, die Christus geschaffen hat, um gerettet zu werden. Da gehört was dazu, ja, wenn man vorher ganz anders kalibriert war. Und dann ist was ganz Neues eingetreten. Sein Leben wurde noch einmal total verändert, wobei ich schon in dem ersten Teil also irgendwie mit Respekt auf seine Biografie geschaut habe. Und ja, wer die Kirchengeschichte kennt, der weiß, was John Wesley alles an Spuren hinterlassen hat. Er hat in Kirchen gepredigt, in Bergwerken, auf Feldern, auf den Straßen. Er predigte zu Pferde. Ja. Er hat pro Jahr hat er 4.500 Meilen zurückgelegt, ja, im Dienst. Ja, ist ein Wahnsinn, ja. Er ritt 60 bis 70 Meilen am Tag und hielt im Schnitt 3 Predigten täglich. Als er 83 Jahre alt war, schrieb er in sein Tagebuch, ich bin selbst ein Wunder. Ich werde nie müde. Es war ein Gottesgeschenk, ja. Also, das kann man nicht von jedem so abverlangen, ja. Aber, ich werde nie müde. Weder vom Predigen, Schreiben, noch vom Reisen. Aber, Was ich betonen möchte, ist, er ist zunächst einer Selbsttäuschung anheimgefallen, ähnlich wie der Rousseau. Wir können uns so leicht täuschen und glauben, ja, ich glaube, ja, jeder sagt vielleicht, ich glaube. Ja. Und das sollte in christlichen Kreisen ausgeschlossen sein. Johannes schreibt, meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Also das passt ins gesamte Gefüge des Neuen Testaments. Und wir sollten aufpassen, wo wir doch uns schnell weigern, wo anzupacken, unsere Hände schmutzig zu machen, wenn es heißt, der Glaube ohne Werke ist tot in sich selber. Zeig mir deinen Glauben, schreibt Jakobus. Und ich werde dir meinen Glauben durch meine Werke, durch meine Taten zeigen. Da gibt's nämlich einen untrennbaren Zusammenhang. Es gefällt mir dieses Bild, Glaube und Werke, die verhalten sich wie die beiden Flügel eines Vogels. Ja? Könnt ihr euch vorstellen, einen Vogel, der mit einer Schwinge, mit einer Flügelschwinge fliegt? Das geht nicht. Ja? Sondern das gehört irgendwie zusammen. Glaube ohne die Taten ist kein Glaube. Es gehört untrennbar zusammen. Und das ist die Betonung, nicht zur Errettung. Das ist die Betonung von Paulus, sondern da geht's um das Nachfolgeleben. Glaube und Werke sind wie die beiden Flügel eines Vogels. Es kann kein wirkliches Leben, keinen Flug mit einem einzigen Flügel geben. Und Wir haben vorher diese Enten, das Entenbeispiel also gehört von Entenhausen. Gott lädt uns ein, ja, im vollen Vertrauen alles auszuliefern, unser Herz auszuliefern, und wir werden wirklich Schwingen kriegen und werden Dinge tun, die, auf die wir sonst vielleicht gar nicht oder sicher nicht kommen, ähnlich wie das Leben sich verändert hat von John Wesley. Nur eine Flügelschwinge. Da schreibt der Jakobus, du glaubst, ja, dass es einen Gott gibt. Ausgezeichnet. Was antwortet er? Wie geht's weiter? So mehr oder minder? Die Dämonen glauben das auch. Im Himmel, da, die Dämonen in der unsichtbaren Welt, die glauben alles. Also, da sind Trinitarier, die sind so vom Kopf bekennen, ja, alles da bei den Dämonen. Die glauben, aber ihr Leben oder ihr Umdenken ändert sich nicht. Die zittern sogar vor den Tatsachen und den Wahrheiten. Es gibt eigentlich keinen Dämon im Universum, der Atheist ist, ja, die checken alles, aber ja, das Checken allein im Kopf ist tot, ja. Das ist nur eine Schwinge, ja. So Glauben in dem Sinn für Wahrhalten. Wahrer Glaube ist nicht nur intellektuelle Zustimmung zur Wahrheit. Was ist es aber dann? Es ist ein Glaube, der das Herz berührt, der den ganzen, wo sich der ganze Mensch Gott ausliefert. Und darum heißt es auch im Römer 10, wer mit dem Herzen, ja, das ist ein Paulusbrief, ja, Römer, wer mit dem Herzen glaubt, wird gerechtfertigt, der wird gerettet. Da ist eigentlich schon alles inbegriffen. Und wer mit dem Munde bekennt, wird gerettet. Also da ist eigentlich schon bei Paulus, also beide schwingen, ja. Mit dem Herzen vertrauen, mit dem ganzen Wesen Gott vertrauen, auf Biegen und Brechen und mit dem Munde bekennen, der wird gerettet. Römer 10. Also keine Leitkirche, was es braucht, ist echter, unverfälschter Glaube von ganzem Herzen. Und dann bringt er zwei Beispiele, Jakobus, in unserem Text. Könnt ihr euch noch erinnern, welche waren das? Oder schaut es in die Bibel? Er bringt zwei Beispiele aus dem Alten Testament. Abraham, der geglaubt hat, und er zeigt auf, ja, der Abraham hat geglaubt, aber der Glaube hat sich auch geäußert. Ja? Und ich meine, der Abraham, das ist der Vater des Glaubens, also der hat so sehr Gott vertraut, Gott hat was ganz, ganz Arges von ihm verlangt. Das ist schon Vorschatten wie bei Jesus. Er verlangt, er hat den einzigen Sohn und er hat die Verheißung, Nachkommen wie Sand am Meer. Und jetzt soll er diesen einen Sohn, soll er opfern. Und er macht eine Reise drei Tage, was da durch seine Seele geht. Ja, der geliebte Sohn, Isaac. Und Abraham vertraut, irgendwie wird Gott da was machen. Ja, entweder wird er von Toten auferstehen. Und er verabschiedet sich von den Knechten, bevor er dann mit dem Isaac allein geht. Und wisst ihr, was er sagt? Er sagt, wir werden gehen und anbeten an einem anderen Ort. Ich glaube, 3 Tage noch einmal. Und wir werden zurückkommen. Ja, also wir werden zurückkommen. Also er hat geglaubt. Und das hat ihn Schritte geführt und Gott hat ihn zu einem Vorbild gemacht. Und Glaube hat zu Handlungen geführt. Und wenn wir Hebräer 11 aufschlagen, da müsst ihr mal das ganze Kapitel lesen, da sehen wir ständig in Hebräer 11, wie bei all diesen, mit dieser Wolke von Zeugen, bei all diesen Leuten, vor allem im Alten Testament, wie Glaube, die da als Glaubensvorbilder erwähnt werden, wie das eigentlich sich in Daten geäußert hat, in ihren Daten. Also bei Abraham schon früher, der ist ausgezogen aus Ur in Chaldea und er zog aus, ja. Und oder bei, was war das, bei Josef, ja. Der hat Anordnungen getroffen, seine Gebeine, also seine Knochen also zu balsamieren und zu überstellen, weil eines Tages werden wir in diesem Land sein, was Gott versprochen hat. Ja? Puh, da gehört, also er hat Daten gesetzt und so ist sein Glaube sichtbar geworden. Und das geht, also wenn ihr Hebräer 11, das ist ein riesiges Kapitel, durchnehmt, da sehen wir ständig, wie Glaube zu Daten geführt haben. Bei den Eltern von Mose, ja, dass sie ihn verborgen gehalten haben, ja, das ist eine Tat, ja, und so weiter. Was nehmen wir jetzt? Das ganze Kapitel 11 ist voll mit solchen Beispielen. Und im Glauben haben sie Taten gesetzt. Und das bringt, Jakobus bringt nur zwei Beispiele. Und also damit sehen wir, und ich hoffe, wir sind überzeugt, dass Glaube durch die Taten sichtbar werden muss. Es gibt zwei Arten von Glauben. Ja. Das eine ist mehr das Fürwahrhalten. Da haben wir hier eine Folie dazu. Bloßes Fürwahrhalten. Das heißt intellektuell, ja, ich glaube das. Ja. Ich glaube, dass, jetzt muss ich die Schüler fragen, dass a Quadrat plus b Quadrat ist gleich C Quadrat, aber was heißt das? Das hat was mit der Hypotenuse zu tun, bei einem Dreieck, ja. Und, okay, aber das glauben wir alle. Ja, also, in der Schule haben wir es zumindest einmal also gelernt. Aber das ist nur ein Fürwahrhalten. Was ganz anderes ist es, wie der Glaube von Abraham gefordert wurde, siehe Isaac Beispiel. Oder was die Hure Rahab für Risiko eingegangen ist, als sie die Kundschafter beherbergt hat. Aber sie hat gewusst, das ist, dahinter steht Gottes Volk und Gott, der lebendige Gott selber. Und das wird mich retten. Das ist meine einzige Chance. Also für die war Glaube nicht ein bloßes Lippenbekenntnis, sondern Vertrauen aus vollem Herzen. Ihr kennt, glaube ich, das Beispiel von diesen, weiß nicht, sagt man, in Österreich darf man sagen, Niagara-Fällen oder Niagara Falls. Sollen die Amerikaner sagen, wie es wollen? Ich sage Niagara-Fälle, ja. Da gibt's dieses Beispiel, da hat's einen Artisten gegeben, weiß nicht, Linden oder so ähnlich hat er geheißen, und er ist an einem Seil mit einem Schubkarren, über die Niagara Falls, balanciert. Scheibtruhe, ja, ja, dann hat er, und alle haben ihn bejubelt. Und dann sagt er, glaubt ihr, dass ich das auch machen kann, wenn jemand in der Schubkarre sitzt? Ja. Und alle haben, ist eine Tatsache, ja. Alle sagen, ja, ja, die haben zuerst gesehen, wie der das ausgleicht und so weiter, ja. Und dann fragt er den Erstbesten, würdest du dich in die, also haben ja alle gesagt, ja, würdest du dich vertrauen, ja, in die Schubkarre setzen? Scheibtruhe setzen, ja. Und da sind die Leute nach der Reihe verschwunden. Letztlich hat's einer dann wirklich gewagt, irgendein junger Mann, angeblich, ja. Aber da sieht man den Unterschied zwischen bloßes Fürwahrhalten, ja. Und passt auf, weil wir neigen dazu, oder wir stehen in der Gefahr, dass wir, ja, alles, glauben wir alles, ja. Aber es ist noch was anderes, das Vertrauen voll, zu setzen in die biblischen Wahrheiten, wo wir sagen, wir glauben das. Das ist noch ein Unterschied. Und das ist so quasi die zweite Art des Glaubens. Was nützt es, meine Brüder, sagt, wenn jemand sagt, er habe Glauben und das folgt nicht. Und wenn das keine praktischen Konsequenzen hat und nicht einmal Mitgefühl. Ich habe mich ertappt, manchmal, ich sage sehr schnell, ich werde für dich beten. Ja, da hat jemand Not, irgendwie im Umfeld. Was nützt das? Ja, das ist so wie, geh hin, also in Frieden, wärm dich und so weiter. Aber ich tue nichts sonst. Ja. Und manchmal ist es eine billige Ausrede, wenn wir sagen, falls wir überhaupt beten, ja. Aber also ich mache meine Hände nicht schmutzig, aber ich werde für dich beten. Ja. Schau, wie du draus kommst. Ja. Das ist manchmal zu wenig. Das ist Glaube leid. Da müssen wir aufpassen. Authentischer Glaube hat extrem anspornende Nebenwirkungen. Jetzt sage ich das so wie beim Apothekerzettel oder so. Ja. Wirklich authentischer, echter Glaube, der ist total ansteckend. Der hat Nebenwirkung. Der spornt an. Und mit dem komme ich jetzt also zum Schluss. Wenn wir authentischen Glauben praktizieren, da in Grossleit, ja, da in der Großfeldsiedlung, und wenn du das in deiner Umgebung machst, da steckt ein enormes Potenzial. So wie der Entenprediger gesagt hat, du könntest mit den Flügeln dich emporheben zum Himmel. Ja? Das könnte total ansteckend sein. Wir könnten uns gegenseitig anspornen. Da habe ich die Geschichte gelesen von einem Mann, dessen Frau war schwer krank und der hat also Medikamente beschaffen müssen in Todesnot. Und der hat gewusst, also eigentlich müsste ich über den gefrorenen See. Ja? Und er beginnt ganz zittrig, so auf den Knien, so versucht er sich über den See zu robben, in Todesangst, aber er kommt nicht weiter. Es geht um Leben und Tod. Und dann hört er auf einmal Lärm und dann kommt auf einmal ein Fuhrwerker mit einem Pferdegespann, der, weiß nicht, Fässer und alle möglichen Ballast über das Eis zieht und auf einmal wird er angespornt. Das geht ja, ja. Das trägt ja, der kennt sich aus, ja, der macht das öfters. Und er kriegt ganz neue Kraft, die Medikamente oder so, die Rettenden für seine Frau zu besorgen. Und wir haben viele Zeitgenossen, die sind total verunsichert, eigentlich zu feig, ja. Vielleicht sitzen sie auch da unter uns und vielleicht brauchst du Ansporn durch andere, die Glaube so vorleben, dass mit ihrem Flügelschlag andere mitgerissen werden. Das ist unser Potenzial. Das, so einer möchte ich sein, ja, so wie der Fuhrwerker über den gefrorenen See, ja, um mitzureißen und um anzustecken. Damit andere merken, die unsicher sind, der Glaube kann tragen, da ist was dahinter, die haben Kraft, die sind anders, die sind verändert. Und deren Glaubensgeschichte könnte dich ermutigen und deine Glaubensgeschichte könnte andere ermutigen. Ich komme zum Schluss. Ich habe heute um 5 Uhr am Sonntag in der Früh hole ich mir die Presse immer aus dem Postkastel, Presse am Sonntag, jeden Sonntag, ja, so ungefähr. Und heute habe ich interessanter gelesen. Glaubensfrage. Katholisches Österreich war einmal, Fragezeichen. Ja. Zum ersten Mal ist der Anteil der Katholiken in Österreich unter 50% gerutscht. Statistik ist jetzt ausgewertet, also per Ende Dezember 2024, 49,8%. Läppische 10 Jahre zuvor waren es noch 61,4%. Also es geht schnell. Ja. Und in Wien ist noch ärger. Also wir haben im letzten Jahr 24,71.000 Austritte gehabt. Ja. Ein Jahr vorher waren es 90.000 irgendwas. In der Hauptstadt haben Nicht-Katholiken bereits die Zweidrittelmehrheit. Ja, also Hauptstadt, du wisst ja, was Hauptstadt von Österreich ist. Die Zweidrittelmehrheit. Und das hat mich zum Nachdenken gegeben. Weil die Gefahr, Glaube leid, also da ist Glaube leid oft dahinter. Warum treten Leute aus? Weil das alles nichts mehr wert ist. Weil wir was vorleben und da sind wir genauso gefährdet. Und da ist die Kirchengeschichte seit 2000 Jahren gefährdet. Und das war der Grund, warum sich der Jakobus da so Sorgen macht, ja, um die Zerstreuten. Dass wir mit Glaube leid eigentlich nicht ansteckend sind und eigentlich in der Gefahr stehen, dass wir selber untergehen und nichts wert sind. Ja. Gibt es in deinem Leben einen Bereich, jetzt praktische Fragen nur zum Mitnehmen am Schluss, einen Bereich, in dem dein Glaube möglicherweise nicht durch deine Taten sichtbar ist? Wie fühlst du dich dabei? Andere Frage, welche persönlichen Schritte könntest du diese Woche unternehmen, um deinen Glauben durch konkrete Taten zu bekräftigen in deinem Umfeld? Das wäre doch was. Wir wollen keine Kuschelrunde sein. Wir wollen kein billiges Lippenbekenntnis. Wir wollen kein Glaube-Light sein. Wir haben Jesus zum Vorbild. Und dieser Mann aus Nazareth hat bis heute die Welt total verändert. Und wir könnten aufsteigen wie mit Flügel, wenn wir nur ein bisschen mehr in diesen Tagen echten Glauben leben und unserem Glauben oder unserem Bekenntnis Werke, Taten folgen lassen. Möge daher euch dabei helfen und mir dabei helfen. Amen. Denkt an Entenhausen.